Podcast Episode 3 is live. 3 is the magic number. Wir kommen zusammen an einem wundervollen Sommertag. Gestern ist Deutschland endgültig ins Achtelfinale eingezogen durch ein Unentschieden gegen Schweiz, das ich selbst gar nicht gesehen habe, weil ich mich nicht so für Fußball interessiere. Meine Gästin hat's gesehen. Ich habe nämlich, wie man das so macht, ihren WhatsApp-Status gestalkt und habe das Deutschland-Trikot gesehen und freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Christina. Der erste weibliche Gast in unserem Forecast und ein Gast, den man sich nicht schöner malen könnte. Wer ihr CV liest, der wird einfach fast nahezu automatisch bleich, weil da stehen alle Unternehmen drin, bei denen man so gearbeitet haben sollte, ob Siemens ist oder EY ist und jetzt jüngst BCG. Bei BCG Brighthouse ist sie Geschäftsführerin. Und unsere Wege haben lustig zueinander gefunden, weil die Christina in unserem Office Space irgendwann gewesen ist und gesagt hat, ach, hier ist es irgendwie schön und ich hätte hier irgendwie ganz gerne vielleicht auch mal einen Schreibtisch. Und tatsächlich ist sie jetzt hier in unserem Office Space mit Paretos und Vorsprung Network etabliert, auch örtlich. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist, Christina. Ja. Der Forecast ist ein Podcast, bei dem es um das Thema radikale Subjektivität geht, bei dem vielleicht das Unaussprechliche auch ausgesprochen werden kann, eben aus der individuellen Perspektive. Und da braucht kein Blatt vor den Mund genommen zu werden. Da darf sein, was sein darf. Und dementsprechend ist es toll, dass wir heute eine hochkarätige Gästin bei uns haben, die über sich und ihr Leben ein bisschen sprechen möchte, ihre Profession, die größtenteils sich um das ganze Thema Transformation, jetzt auch AI-Transformation sich dreht. Und wir sind dankbar, dass du hier bist, Christina. Und,
ich freue mich sehr über die Einladung.
Sei herzlich eingeladen, ein paar auch persönliche Worte über dich selber zu erzählen.
Das mache ich. Das mache ich, Christian. Ich habe gerade gedacht, wir haben uns doch schon ganz, ganz viel länger kennengelernt. Ne?
Stimmt.
Im Rahmen von Transformationsthemen. Aber vielleicht kommen wir darauf ja noch.
Genau, ja. Ich habe hier meinen Check-in-Butler, der mir hilft, immer gut ins Gespräch zu kommen. Dem ziehe ich jetzt eine Frage aus der Nase. Habe keine Ahnung, was es sein wird. Eine schöne Frage. Woraus schöpfe ich Inspiration? Woraus schöpfst du, Christina, Inspiration?
Das ist wirklich eine richtig gute Frage. Das ist auch gerade ganz vielschichtig. Das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, ist eigentlich aus der Dissonanz, aus der kognitiven Dissonanz schöpfe ich Inspiration. Aus allem, was nicht so was nicht Anpassung ist, sondern Gegensätze in Gesprächen, in Perspektiven, in der Familie, aber eben auch in der Gesellschaft. Also aus allem, was mich dann inspiriert, neu zu denken oder eine Perspektive zu wechseln. Daraus schöpfe ich auf jeden Fall Inspiration.
Kann ich, glaube ich, gut mit koppeln. Ich schöpfe Inspiration aus der Störung. Wenn ich irgendwie Störung empfinde in meinen Mustern, mich über irgendwas ärgere oder irgendwas nicht nachvollziehen kann, dann stelle ich mir meistens die Warum-Frage. Also warum kann ich das nicht nachvollziehen? Was davon kontrastiert mit meinen persönlichen Lebensmustern oder meinen Glaubenssätzen bislang? Und häufig ergibt sich daraus etwas, was in meiner Erkenntnis größer ist, neuer ist, schöner ist, vollständiger ist. Und Inspiration, da steckt ja Spiri drin, Spirit, Atmen. Also Inspiration ist immer irgendwie das Neue. Und ich lebe sozusagen sehr stark mit dem Thema Störung, mit dem Thema Veränderung, mit dem Thema, alles ist permanent in Bewegung. Und das ist ja bei dir in deinem Leben auch so gewesen.
Absolut, absolut, total. Kann ich jetzt wieder ganz gut dran koppeln. Ich habe nämlich auch deinen Status mal gestalkt und da steht als Status Note beliebte Projektionsfläche. Mhm. Und das habe ich gelesen und habe sofort geliebt, denn ich glaube, das ist so ein bisschen Teil meiner Biografie auch, ne? Also wo ich auftauche, war wirklich lange Zeit, das hat sich in den letzten 10 Jahren etwas nivelliert, aber gerade 20er, 30er, auch noch in 40ern, war wirklich so dieses, wenn ich allein schon Raum betrete und geatmet habe, war immer irgendwie sofort irgendeine Projektion da, aus verschiedensten Gründen. Sei das im Kindergarten meiner Kids, ne? Ja. Damals, also die sind ja schon 16 und 21,
aber was traf dich denn da als Projektion?
Ach, ich kam halt aus dem Flieger aus London reingehektigt und mit meiner Brandtasche in der Hand, die ich halt auf dem Kundentrip mit hatte. Und traf dann auf eine relativ dörfliche Struktur.
Ich kann es mir vorstellen. Herrlich,
in einem katholischen Dorf hier im Vorort von Heidelberg. Und ja, also das war eine absolute Eskalation.
Und wurde es sozusagen angeguckt wie...
Erstmal das, genau. Mhm. Und daraufhin aber auch richtig blöd. Dann, also das war, genau, ich wurde angeguckt wie ein Auto. Was macht die denn hier? Und dann ging es halt in diese ganzen Sachen rein von, ja, wenn man jetzt so viel unterwegs ist, braucht man, hätte man ja gar keine Kinder kriegen müssen. Warum hast du überhaupt Kinder gekriegt? Also die ganze Palette, das, was man Spaß, was Spaß macht. Und das ging dann leider aber eben auch so ein bisschen auf die Kids. Nicht extrem, aber so ein bisschen. Das war schon...
Und wie gehst du damit um? Also was macht das mit dir selber?
Also bei mir ist es so, ich kann da sehr, sehr gut mit umgehen, mich durchlässig machen, solange es keine Menschen aus meinem Umfeld betrifft. Wenn das meine Kinder betrifft, gelingt mir das gar nicht mehr. Oder auch andere liebe Freunde oder Team zum Beispiel, mein Team. Also wenn ich irgendwo Projektionsfläche bin und das betrifft mein Team dann irgendwo in der Interpretation bei anderen, dann fällt mir das sehr schwer. Aber wenn es nur um mich geht, in meinem persönlichen Kreis...
Gehst du dann in so einen Verteidigungsmodus?
Nee, oder gar was machst nicht. Du dann? Null, zero. Ich bin Durchlässigkeit. Ich bin wie Wasser. Ich lasse es durch. Da, manchmal ist es da rein, da raus, wenn ich merke, okay, das ist jetzt echt das Problem der Person. Ja. Das merkst du ja manchmal sehr. Mhm. Und oft lasse ich aber auch einfach durch und gucke, was kann ich denn, was mache ich denn damit?
Ne? Also, und was ist dann, wenn es dein Team betrifft oder deine Kinder betrifft? Was passiert dann?
Also wenn es meine Kinder betrifft oder Familie, dann ist es natürlich, dann macht es mich sehr besorgt. Dann gehe ich nicht in den Kampf, dann gehe ich eher in so einen Protektionismus, in totale Schutz, so die Löwin in mir. Mhm. Und wenn es mein Team betrifft, gehe ich auch in die, stelle mich davor, versuche aber auch erstmal im ersten Schritt zu klären, transparent zu machen, zu gucken, was läuft da gerade, was ist da wirklich dahinter. Es hat ja nie was, also fast nie was mit dir oder mir zu tun.
Selten.
Projektionen haben äußerst selten was mit
einem selber zu tun,
ja, klar. Sondern ganz in der Regel halt mit der Person, die projiziert.
Klar.
Nur das transparent zu machen, ist ja gar nicht so einfach.
Nee, aber auch sich das selbst verfügbar zu machen, ist ja gar nicht so einfach.
Nee.
Also wenn ich in meine persönliche Biografie zurückgucke, habe ich das überhaupt erst vor 10, 15 Jahren angefangen zu verstehen, dass es eben nicht viel mit einem selber zu tun hat, sondern mit der Umwelt. Mm. Und das, was jemand anderem eben in einem sieht, ja, was er letztlich in sich selbst sieht. Und es war schon auch ein harter Weg, weil mir kam auch so viel Anfeindung und so viel Negatives entgegen, dass ich das natürlich erst auch mal auf mich mitgenommen habe, ja, im Sinne von, ich bin halt doof und ich bin irgendwie überheblich und sonst irgendwas. Und dann irgendwann wird klar, nee, so bist du halt. Natürlich lernst du von diesen ganzen Rückmeldungen, die irgendwie kommen. Und gleichzeitig Durchlässigkeit finde ich übrigens ein hervorragendes Wort, weil das ist eine Tugend, wenn man die wirklich durchhält, dann hält sie einen auch gesund.
Ja,
weil
total.
Ansonsten ist der Selbstzweifel derartig steter Begleiter im Leben, dass er dich auch zerfressen kann.
Absolut. Ja. Und natürlich hatte ich Phasen, wo das auch da war. Weil ich habe in ein paar Podcasts schon erzählt, vielleicht ist es hier auch ganz interessant. Ich habe ja eine persönliche Meditationspraxis. Die habe ich schon richtig lange, seit ich 16 bin. Mhm. Das hilft natürlich mit Durchlässigkeit, Transzendenz nennt man das ja auch. Mhm. Und da habe ich natürlich, seit ich 16 bin, auch in einer sehr frühen Phase, Studium, ne, sehr viel darüber gelernt, dass Projektionen eben nichts mit dir zu tun haben. Aber du hast vollkommen recht. Das Spirit ist das eine und das Wissen ist das eine und der Gap oder die Kluft zwischen Wissen und dann das auch so fühlen ist natürlich ein langer Weg. Mhm. Das war bei mir auch so. Natürlich habe ich Phasen gehabt, wo ich dann am Anfang auch mich gefragt habe, was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Das ist ja grundsätzlich auch richtig, sich das zu fragen, ne? Aber ganz oft hat es das einfach nicht, sondern der Sender hat ein Problem, nicht ich. Ne? Mhm. Aber es hat lange gedauert, das stimmt.
Ja, das sind Reisen. Ich bin auf meiner Reise eben immer wieder auch in ein Kloster gegangen und habe da meinen Zen-Lehrer kennengelernt, der einfach der Weise ist und der zu mir irgendwann mal gesagt hat, dein Karma-Typ ist der des Enttäuschers. Da, wo du gehst und stehst, enttäuschst du Menschen.
Ja.
Und ich habe halt wirklich tief durchgeatmet und habe mir gedacht, ach du Scheiße, jetzt dein Rest des Lebens besteht daraus, irgendwie damit umzugehen, dass du Menschen in deinem Umfeld enttäuschst. Mhm. Und er hat mir das dann eben so eingeordnet, dass er zu mir sagte, du bist mit deiner ganzen Energie in einer derartigen Wahrhaftigkeit, dass jeder, der das nicht ist, durch dich darauf hingewiesen wird, dass er es nicht ist, der wird es auf dir abladen und dann bist du sozusagen derjenige, der das auszuhalten hat. Und bereite dich mal darauf vor, dass das in deinem Leben ganz viel vorkommen wird. Und dann das machte das alles für mich irgendwie ein bisschen verständlicher. Und ich seitdem beobachte ich so ein bisschen, ob das im Umfeld auch wirklich passiert. Und tatsächlich ist das dann teilweise so, dass die Menschen, die also hart negativ auf mich reagieren, wahrscheinlich irgendetwas sehen, das sie in mir finden, das im Zweifel in ihnen ist, wo sie sagen, huch, da mache ich mir selber was vor und vielleicht sehe ich in ihm jemanden, der das nicht mehr tut. Ja, und das führt dann eben teilweise zu auch sehr, sehr unschönen Gefühlen, auch bei mir, ja, weil wir wollen ja alle irgendwie geliebt werden, wir wollen alle akzeptiert werden, wir wollen alle irgendwie durchs Leben gehen und ankoppeln. Und wenn man eben abgekoppelt wird durch den anderen, dann ist es etwas, das, das schmerzhaft ist. Und ich bleibe jetzt mal bei deiner Geschichte aus diesem Dorf da vor Heidelberg, ja, wo du halt mit deiner Tasche reingeschnallt kommst, sozusagen als das lebende kapitalistische Biest und in diesem Umfeld.
Rabenmutter nicht vergessen.
Ja, wie auch immer, was auch immer dann an Projektionen auf dich niederprasselt, ja, dann können das ja keine positiven Gefühle sein. Also das irgendwie für sich selber gut zu verarbeiten und sich nicht eben als totalen Loner zu fühlen, das ist ja auch schon eine Herausforderung.
Ist eine Riesenherausforderung. Was ich gut kenne und was sich durch mein gesamtes Leben immer gezogen hat, ist dieses Ausgeschlossenwerden, was du ja ganz leicht eben angetriggert hast. Und das ist natürlich ein Effekt gewesen, der hat lange gebraucht, bis ich den auflösen konnte. Das ist jetzt seit, ich würde sagen, 10 Jahren nicht mehr so. Ein bisschen länger vielleicht, aber es gab eigentlich sehr viele Jahrzehnte in meinem Leben, wo das so ein Muster war, das immer passiert ist. Ich habe irgendwo gestartet, große Begeisterung, ein bisschen Charisma natürlich dann auch gewirkt und hatte eigentlich immer auch einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Und es zog sich aber schon durch die Pubertät. Und irgendwann kippte das dann so. Und es war in so ein Ausschließding. Es gab es auch am Anfang meiner Karriere viel. Gab es dann auch sogar bei Kundenthemen, ne? Also es war eine Zeit lang echt Thema und natürlich, das tut weh, das will man nicht. Wer will schon ausgeschlossen werden aus der Kerngruppe? Und ich habe irgendwann aber verstanden, mit Reflexion und Coaches, aber auch mit so Mentallehrern, dass ich vielleicht auch nicht zu jeder Gruppe gehören möchte.
Also ich glaube, das ist ja Teil des wirklichen Erwachsenwerdens oder des sich ein gutes Leben bauens, dass man einfach sich überlegt, in welche Kontexte will ich gehören und in welche nicht.
Genau.
Und da habe ich eine Riesenreise selbst hinter mir, weil ich halt immer derjenige war, der zu diesen ganzen Machteliten, zu diesen Wirtschaftseliten irgendwie dazugehören wollte, weil es sich für mich so nach Erfolg und nach richtig und nach irgendwie selbstbestätigend anfühlte. Und dann habe ich aber gemerkt, dass für mich in diesen Zirkeln ganz viel Authentizität fehlte. Da war ganz viel Schattenboxen, da war ganz viel Avatarspielchen, da war ganz viel politisches Kalkül und für mich fühlten diese Kontexte generell nicht wirklich lebendig an.
Ja, genau.
Und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, okay, was machst du denn dann? Und dann begann für mich auch das große Rauswurfspiel. Ich meine, ich bin, glaube ich, aus 4 Jobs in meinem Leben rausgeflogen, einfach weil ich dieses für etwas Stehen für mich einfach sehr deutlich in die Welt gebracht habe und dann eben Projektionsfläche für die ganzen Welten waren, die einfach merkten, okay, der Typ spielt das Spiel nicht mit. Ja. Er will das Spiel nicht mitspielen, vielleicht kann das auch nicht mitspielen, vielleicht ist es doof für das Spiel, auf jeden Fall spielt er mein Spiel nicht mit. Mhm. Und da bin ich in vielen Kontexten auf die Schnauze gefallen, beziehungsweise habe den Kontexten Enttäuschung serviert und ich weiß teilweise, wie die Kontexte weitergegangen sind und das ist dann immer wirklich auch sehr interessant zu beobachten. Aber Fakt ist nur, dass ich für mich im Augenblick jetzt, und ich werde jetzt nächsten Monat 52, gefühlt in Kontexten angekommen bin, die gut zu mir passen. Und die haben aber teilweise mit den großen gesellschaftlich im Zweifel erstrebenswerten Kontexten, zu denen man so dazugehören will, nicht mehr viel zu tun.
Ja,
also ich habe zum Beispiel auch den Corona-Lockdown total genossen, weil ich so allein sein konnte.
Ja,
ich bin auch total gerne alleine, weil ich mich da irgendwie reinigen kann und ich kann da irgendwie lesen oder irgendwie mich mit Dingen beschäftigen, die mich dann auch faszinieren. Und teilweise merke ich eben auch, dass Menschen gerade in größeren Gruppen bezüglich der Themen, über die sie sich dann unterhalten, auch tendenziell so ein bisschen langweilen.
Mhm.
Also ich habe Kontexte, die mich eben nicht stören, die mich nicht irgendwie so atmen lassen, dass ich das Gefühl habe, da entsteht was, da entwickle ich mich, größtenteils hinter mir gelassen. Und das ist ein großes Geschenk, dass ich
total
das geschafft habe.
Ja, so eine Prozesse. Ich habe auch gerade gedacht, als du redetest, dieses nicht mitspielen, das spielt die Rolle, ne? Das war natürlich bei mir genauso und das führt dann eben zu solchen Abstoßungsprozessen und das war ja auch der Grund und ich habe damals ja angefangen Psychologie, Sozialpsychologie zu studieren, weil ich genau diese Sachen, diese Dynamiken in Gruppen verstehen wollte. Und dafür gibt's natürlich auch hervorragende Forschung und Theorien.
Klar.
Das ist ja alles Groupthink, das liegt ja alles auf dem Tisch.
Ja.
Wir wissen das ja, ne? Mhm. Also wenn du zu stark nicht Anpassung machst, sondern Individualismus lebt, was ich ja auch viel getan habe, dann führt es halt zu Abstoßungsprozessen aus der Gruppe, ne? Und genau. Das kennen wir, glaube ich, beide.
Klar.
Und ja. Aber es hilft uns ja auch für die Arbeit, finde ich, ne? Das zu verstehen.
Ja, ich meine, wir können halt nicht irgendwie Authentizität predigen, nee, und sie nicht selbst auch leben, ja? Und genau, für Authentizität zahlst du halt immer die Preise, nicht zu dem dazuzugehören, das insgesamt Mainstream ist.
Genau. Und wenn wir nicht über Authentizität reden, sondern über Anpassung versus irgendwie Individualismus, mhm, oder so, dann ist es natürlich schon so, dass ich gelernt habe und für mich merke ich auch im Moment als wertvoll empfinde, eine gute Balance herstellen zu können. Ich kann, mhm, mich taktisch anpassen mittlerweile, sonst wäre ich auch bei diesem Konzern, wo ich jetzt, klar, arbeitet habe, gar nicht lange geblieben oder, ja, auch mit Kundenthemen teilweise über Monate oder Jahre laufen. Ich habe für mich gelernt, mich bewusst, wo ich denke, das macht jetzt Sinn, weil das größere Ganze, das Ziel, was ich erreichen will, erreiche ich halt nicht in der Odd One Out Rolle.
Ja.
Wenn ich immer die Odd One Out, der die Wildcard bin, das funktioniert nicht, wenn ich das Ziel der großen Transformation erreichen will. Oder meinetwegen sage, okay, es gibt jetzt diesen Bekanntenkreis, gilt nicht für Freundeskreise, aber es gibt diesen Bekanntenkreis, da ist was, was ich macht für die Kinder Sinn oder für, mhm, unser gesellschaftliches Leben, mhm, mit, ne, Musik oder, mhm, da passe ich mich jetzt taktisch ein Stück weit an, heißt aber für mich nicht inauthentisch zu werden, heißt nur, Sachen vielleicht mal nicht zu sagen.
Das finde ich echt total klug. Da habe ich, glaube ich, noch einen guten Weg zu gehen, beziehungsweise habe es für mich ein bisschen anders gewählt, weil ich generell für mich die persönliche Freiheit und das Nicht-Ankoppeln priorisiere über diesem taktischen Anpassen, wie du es nennst, um das größere Ganze, ja, befeuern zu können. Mhm. Also ich bin einfach... Also mich selber zu stabilisieren, mich selber irgendwie in Liebe zu führen, mich selber auch so zu navigieren, dass ich der sein kann in die Welt, der ich sein will, das ist für mich so wichtig, dass ich sage, okay, die Welt kann gerne da draußen irgendwie machen, was sie will, ja, und es ist auch für mich völlig fein, dass die Welt macht, was sie will, und das natürlich bereitet es mir Schmerzen, irgendwie diese Trump-Phänomene und AfD-Phänomene und so weiter alles mitzuerleben, aber first and foremost geht es darum, mich selber so zu stabilisieren, dass ich mich über diese ganzen Gesellschaftsimpulse eben nicht von dieser Bahn abbringen lasse, mich selber gut durchs Leben zu navigieren. Ja. Und da war ich ganz, ganz anders vorher. Und ich habe ganz viel Respekt vor denjenigen, die das machen und die nicht ihre Authentizität und ihre Klarheit und die Liebe für sich selber und ihre Gesundheit vor allen Dingen verlieren. Ja. Weil das sehe ich extrem viel, dass Menschen versuchen, sozusagen im Großen und Ganzen das Richtige zu tun für das große Bild, sich selber, mhm, aber so verlieren, dass halt irgendwann dann, weiß ich nicht, mit 55, 60 da niederliegen, ob es mit Herzinfarkt ist oder,
absolut,
wie auch immer.
Und es gibt sehr ungesundheitliche Anpassungsprozesse. Zum Beispiel führe ich ja immer große Teams. Jetzt habe ich 350 Leute. Mhm. Und da ist auch ganz viel dieses Thema bei mir jetzt mittlerweile Female Role Model. Also ich habe ja eine Karriere gemacht mit 2 Kindern und eigentlich immer Vollzeit gearbeitet. Und das ist für viele, finde ich, total erstaunlich, mit denen ich rede. Jüngere Frauen, die dann mich entweder im Einzel oder ich mache so Diversity-Gruppen auch, mhm, ne, mit den Teams, aber auch im Außen. Dass es so unvorstellbar immer noch ist im gesellschaftlichen Kontext. Ne? Das geht doch gar nicht. In bestimmten Jobs oder Karrierestufen geht das, mhm, gar nicht. Es war doch... Das geht, mhm, und das geht in dem Moment, und jetzt komme ich wieder auf deinen Punkt, wo du authentisch auch Nein sagen kannst, wo, mhm, du einfach auch mit einer Natürlichkeit sagst, nee, ich komme morgen nicht zum Pitch kurzfristig, weil morgen früh um 8 habe ich was anderes geplant, mhm, müsst ihr ohne mich machen. Mhm. Und das aber mit einer gewissen Natürlichkeit und Souveränität, und das kannst du eigentlich in jedem Alter und auf jedem Level, das hat ja nichts mit Alter zu tun, mhm, weißt du? Mhm. Und ich glaube, das ist sowas, wo ich denke, da hilft es dann, ne? Und da hält es auch gesund. Und das versuche ich immer so jüngeren Frauen, auch Männern natürlich zu geben. So dieses, du kannst authentisch sein und gleichzeitig eine gute Balance mit Anpassung ans System machen. Mhm. Heißt aber auch natürlich an bestimmten Stellen trotzdem mal Nein zu sagen.
Also Nein ist halt immer der Beginn der Abkopplung. Ja, also Nein ist ein vollständiger Satz. Und Nein, ja, bedeutet einfach Selbstnavigation, ja, aus Kontexten raus, zu denen man vielleicht gern dazugehören würde, aber bezüglich derer man nicht bereit ist, den Preis zu zahlen.
Naja.
Und deswegen ist Nein so ein kraftvolles Wort, das im Zweifel so viele Menschen ängstigt, weil, ja, sie halt doch irgendwie dazugehören.
Nein wollen. Kann ja auch ein Culture Changer sein. Ich erzähle dir mal eine Geschichte. Mhm. Da war ich schon relativ weit gekommen bei einem großen Beratungshaus, nicht wo ich jetzt bin, Partnerin. Und da war immer so ein Usus, die Pitch-Vorbereitung, oder man bereitete sich auf große 7-8-stellige Projekt-Pitches vor. Wichtig, mhm, natürlich, wichtig. Die waren dann manchmal so 19, 30, 20 Uhr fingen die dann an. Und ich wusste von den anderen 6, 7 Partnern, die da waren, die haben alle kleine Kinder. Ich auch, war die einzige Frau natürlich, wie so oft. Mhm. So. Und ich habe dann immer meinen Laptop in die Küche gestellt und habe parallel gekocht. Und irgendwie, weil klar war, ich würde gerne gleich mit meinen Teens essen, jungen Teens damals. Und habe aber alle anderen saßen irgendwie im Anzug am Schreibtisch oder vor ihrem Laptop. Und ich wusste ja, die haben ja irgendwie alle kleine Kinder. Mhm. Und habe dann irgendwann das Nein aber so umgebaut, dass ich zum Beispiel gesagt habe, naja, wo sind eigentlich eure Kinder? Ich koche, ihr hört es ja hier scheppern. Wo sind denn eure Kinder? Mhm. So, ja, das macht gerade alles meine Frau. Also bei allen 6, 7, 8 anderen Kollegen, die da waren, machte das gerade irgendwie die Frau. Mhm. Ne? Mhm. Sag, du, ich bin aber die Frau, deswegen werde ich jetzt hier schön kochen und dann essen wir. Und wenn der Call dann immer noch geht, dann müsst ihr mir beim Essen zugucken. Mhm. Und du hast natürlich recht. Nein ist oft eine Abkopplung, aber vielleicht ist es auch einfach so ein Nein in Grauzone, ne?
Ja, wobei du hast ja eher so ein Jein gewählt. Also ich meine, du warst ja trotzdem im Call dabei. Ja, ja. Du hättest ja sagen können, nein, meine volle Achtsamkeit gilt jetzt dem Kochen. Oder der Familie zu sagen, nein, meine volle Achtsamkeit gilt jetzt diesem Call, weil er in irgendeiner Form wichtig ist. Du hast versucht, es miteinander irgendwie zu kombinieren.
Zumindest stimmt nicht. Nee, nein. Ich habe ganz oft die Familie priorisiert oder das Projekt.
Das weiß ich. Ich sag nur in diesem speziellen Fall.
In dem Fall war es eine Balance. Das meinte ich vorhin, weißt du, mit diesem Balance, Anpassung, Individualität.
Wenn du das für dich so gut navigiert bekommst, ja, dass du darunter irgendwie auch gesundheitlich nicht unter die Räder kommst, dann ist das ja wunderbar. Ja,
ja. Gut. Ich sage auch nicht, dass das richtig ist und dass das jeder so machen soll. Nee, ne? Das
kann jeder machen, wie er will. Ja.
Also ich glaube, es ist immer so ein Balanceakt. Weil völlig raus aus dem System willst du ja auch nicht.
Ja, das kommt drauf an. Also ich habe mir die Frage schon mehrfach gestellt, ob ich eigentlich noch Teil der Gesellschaft sein will bei den ganzen Dingen, die irgendwie so vonstatten gehen. Klar. Jetzt habe ich auch irgendwie 3 Kinder, die sich jetzt hier durch die Welt navigieren, die sind noch klein, also sie sind 3, 9 und 11 und versuchen halt ihr Bestes zu geben. Und würde ich mit denen auf eine einsame Insel gehen wollen? Nee, das ist schon okay. Die werden die überleben, da dürfen sie sich jetzt schon auch einfach drin navigieren. Und die Welt verändert sich fundamental. Ich versuche da meinen Teil dazu beizutragen und habe mich eben entschieden, noch nicht nicht komplett rauszugehen. Ja. Aber früher oder später schließe ich für mich nichts aus. Also es ist irgendwie, das Leben ist, wie gesagt, von Transformationen geprägt und wo mich meine persönliche in der nächsten Instanz dann hinführen wird, das weiß ich nicht. Im Augenblick bin ich hier sehr zufriedener und erfüllter Unternehmer, aber in der nächsten Instanz keine Ahnung, was es mit mir machen wird. Ja. Also ist die Frage, wie sich auch die Schraube politisch weiterdreht und so weiter.
Ja, ja.
Also jetzt die Kriege rücken näher, die Krisen werden immer stapelhafter, immer größer und ich habe 2,5 Jahre in Australien gelebt und also so völlig ausgeschlossen ist es nicht, dass ich irgendwann nach Australien gehe und sage, ey, wisst ihr was, alles gut und ich Schafe züchten würde ich nicht, aber ich würde sicherlich irgendwas anderes machen, was mir irgendwie Freude macht. Also nichts ist ausgeschlossen und das ist für mich aber kein Wegrennen von irgendwas, sondern hin zu einem Leben, das für mich Erfüllung verspricht und das ist für jeden einfach unterschiedlich.
Total. Ja.
Kannst du für dich projizieren, wo es für dich hingeht, jetzt wo du im Prinzip da bist, wo letztlich so viele Leute hinwollen und
also mich hat er immer eine Mission auch, wir hatten es vorhin von Inspiration, ich habe ja eine Mission immer gehabt, egal in welcher Lebensphase, das ist, ich möchte gern Veränderung bewirken, zu einem Guten, was zumindest was ich dafür halte, das hat was mit einer nachhaltigen, lebenswerten Umwelt und Lebensumfeld, Ökosystem für uns zu tun, das hat aber auch was mit einer coolen Integration von Technologie zu tun, ja. Ich bin Tech-Geek, ich liebe Tech.
Ja, cool.
Das hat aber was mit einer nachhaltigen und verantwortlichen Integration von Tech auch zu tun. Mhm. Das hat aber auch was damit zu tun, wie nutzen eigentlich unsere Kinder Tech? Und natürlich hat es auch was damit zu tun, wie entwickelt sich unsere Arbeitswelt in der Zukunft, die Zukunft der Arbeit. Und um deine Frage zu beantworten, wo geht's für mich hin? Also im Moment habe ich noch das Gefühl, ich habe noch Bock, da mitzugestalten. Jeder, der mir folgt, dem ist ja aufgefallen, dass ich immer mehr publiziere. Also ich schreibe ja im Handelsblatt und bei The Pioneer, bei Gabor Steingart und so. Mhm. Und versuche so die Themen so ein bisschen mehr in eine Breite zu geben. Und der ganzen Kommunikation, so wie sie heutzutage läuft, ob in der intern im Unternehmen oder auch in der Öffentlichkeit, dieser Kommunikation mal einen anderen Spin zu geben. Mhm. Denn ich finde, die ist dominiert von Volkswirtschaftlern, BWLern und jetzt Juristen, Juristinnen. Ja. Ne? Dass die Juristinnen dazu kamen, finde ich gut. Mhm. in der ganzen Einordnung und Analyse, ich meine jetzt nicht nur in Medien, auch in den Unternehmen. Das finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Mir fehlt die Psychologie total. Man könnte auch der Mensch sagen, das Verständnis von Menschen. Klar. Jetzt komme ich ja daher aus der Psychologie, Sozialpsychologie, Arbeitspsychologie. Und ich sehe fast keinem relevanten Zeitungsartikel, Konzept von irgendwelchen großen Beratungshäusern. Na, da sehe ich wirklich mal diese ganzen auf dem Tisch liegenden Kenntnisse wirklich angewandt. Ihr macht das, ich mache das natürlich auch, Behavioral Science, Verhaltenswissenschaften einzubauen. Aber ganz ehrlich, wo ist der Impact? Ich sehe den nicht.
Der ist auch noch nicht da. Ne? Mensch hat keine Lobby und Mensch ist halt in 99 von 100 Köpfen einfach immer noch Ressource.
Und deswegen scheitern halt 78% aller Konformationen, wissen wir beide.
Das ist so.
Ne? Ja. Und weil du fragst, wo geht's für mich hin? Also ich wirklich in diese noch viel breitere, ich weiß noch nicht, welche Form das annimmt, keine Ahnung. Ob ich irgendwann auf Malle sitze in meiner Beach, in meinem Beachhaus und schreibe, keine Ahnung. Aber ich will dieses Kenntnisse weiter verbreiten. Und ob das weiter über Handelsblatt oder was weiß ich.
Ne? Und wenn der Zielzustand deiner Mission dann mal erfüllt wäre, wie sähe der aus? Was ist so das Traumbild?
Also ich habe da kein Endtraumbild. Ich glaube, das ist ein Prozess, der auch dann über die nächsten Jahrzehnte immer weitergehen wird. Aber ich finde, wir haben ja jetzt auch diese Wahlergebnisse der Europawahl. Wir haben viele interessante Perspektiven da drauf und gesehen. Und der Zielzustand wäre schon, wenn ich dann eine Analyse oder eine Einordnung von der Europawahl lese oder von der ökonomischen Situation, von der Konjunktur, dass ich da auch sozialpsychologische oder psychologische Konzepte drin finde und nicht nur eine juristische Einordnung oder eine ökonomische Einordnung.
Es ist so spannend, dass der Mensch, wo wir alle trotz irgendwie Menschen sind, trotzdem die ganze Zeit unter die Räder kommt.
Total.
Das ist wirklich
total
einfach ungeheuerlich faszinierend, was mich einfach immer nur zu der Erkenntnis führt, dass die meisten Menschen wahrscheinlich gar nicht wirklich wissen, dass sie Menschen sind, beziehungsweise was eigentlich ihr Potenzial ist, dass sie sich so viel verbieten, eben ihren eigenen Horizont in puncto Bewusstsein nicht weiter aufzumachen. Und das ist tatsächlich dramatisch. Das ist dramatisch.
Ist absolut.
Und es ist vor allen Dingen in Zeiten, in denen, wir müssen ja gar nicht in Richtung KI schielen, wir können ja einfach rein in Richtung Technologie überhaupt schielen, wo die Technologie alles beschleunigt, alle Lebensbereiche beschleunigt, die insgesamt da sind, alle gesellschaftlich-politischen Prozesse mittlerweile beeinflusst und wir einfach von unserem Bewusstsein, wenn wir es nicht nachziehen oder mitziehen, als Menschen abgehängt werden, weil die Maschine schlicht und ergreifend alles besser kann als wir.
Genau, ist ja jetzt schon so.
Und die Frage ist, wie kommen wir aus dem Hamsterrad raus? Also was muss denn passieren? Ich mache jetzt mal sozusagen die fatalistische Perspektive auf. Was muss denn passieren, dass der Mensch versteht, dass er letzten Endes die Schöpferquelle dessen ist, was machen und was lernen und was entwickeln angeht und nicht sich in die Hände der Technologie begeben muss und der Technologie vertrauen muss, dass sie alles für ihn richtet?
Ist eine total spannende Frage, weil wir da ich beobachte das natürlich auch und in so einer Zwickmühle sind. Einerseits kann ja unsere Technologie, brauchen wir wirklich nicht in KI gucken, aber viel auch in KI, eine totale Produktivitätserhöhung machen, die uns vielleicht auch Zeit freischaufelt für mehr Innenschau, für mehr Meditation im Sinne auch von Reflexion. Gleichzeitig sehe ich natürlich unsere Teenager, Kinder, aber auch uns alle gleichermaßen in Social Media absorbiert. Jeder Swipe, ein Dopaminstoß. Die Leute sind gar nicht mehr begeisterungsfähig, empfinden gar keine Freude mehr, weil natürlich der ganze Tag durch Swipe, 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 TikTok, Dopamin ausgeschüttet wird. Das heißt, die können sich gar nicht mehr freuen über normale menschliche Dinge, weil das Gehirn völlig überstrapaziert ist und unter dem permanenten Hormonschub bei vielen ja auch abstirbt. Ne?
Klar.
Und das ist ein total guter Punkt, weil einerseits, klar, Technologie kann Produktivität erhöhen, Effizienz von uns allen vielleicht steigern, sodass wir mehr Zeit haben. Und Zeit ist ja eine sehr wichtige
Frage. Die Frage ist, ob wir dann mehr noch swipen oder
so,
ob wir
anfangen,
mit uns selbst zu beschäftigen.
Exakt, ne? Das ist genau die Frage.
Was machen denn deine Kinder? Wie nimmst du das denn bei deinen Kindern?
Ich finde es ganz, ganz schlimm und dramatisch. Und ich bin ja schon eine bewusste Frau. Wir die ganze Zeit versucht, da Bewusstsein reinzubringen, teilweise Zeiten geblockt, verboten, weg. Vergiss es einfach alles. Alles vergessen.
Also tatsächlich, wie gesagt, meine Kinder, die Carla ist vorgestern 3 geworden, die ist noch zu klein.
Nein.
Aber Leo und Henry mit 9 und 11 sind halt schon hart in der Maschinerie drin. Und das Einzige, was ich nur wahrnehme, ist, dass wenn wir ihnen das Spiel anbieten und wenn wir ihnen die gemeinsame Natur anbieten, dann ist erstmal Widerstand da. Und wenn sie es dann tun, dann ist eine ganz große Faszination und ganz viel Dankbarkeit dafür.
War bei meinen mit 9 bis 11 auch noch so. Ändert sich aber rapide, wenn dann die Peer Group wichtiger wird als die Eltern.
Das ist jetzt bei dem Großen schon, das kippt jetzt langsam, die Eltern werden jetzt langsam cringe. Genau. Ist ja auch alles klar, alles irgendwie normal. Und da irgendwie, du sagst es als bewusste Frau, ich halte mich für einen einigermaßen bewussten Menschen auch, da aus dem Familienökosystem heraus etwas zur Verfügung zu stellen, das eine Antipode zur digitalen Welt ist, die so kraftvoll ist, dass sie eben eine gute Alternative bietet und auch langfristig nachhaltig sie bietet.
Und du kannst
das ist
ja nicht,
eine große Herausforderung.
Absolut, weil du solltest vielleicht auch nicht, aber kannst ja auch nicht den ganzen Tag eine starke Alternative anbieten. Ne? Das Ökosystem muss ja auch mal aus einer ganz normalen Ruhe. Ich kann jetzt nicht jeden Tag eine Safari in Tansania anbieten, die dann rausholt. Ne?
Das ist so. Und auch da sind wir wieder beim Thema Ankopplung und Abkopplung. Heute hat mir mein iPhone angezeigt, irgendwie durchschnittliche Bildschirmzeit letzte Woche 4:11 am Tag. Ich so, was, 4 Stunden hänge ich in diesem Ding?
Ja, ich hatte 6 Stunden.
Vier Stunden?
Ja.
Und dann frage ich mich, was hast du denn da eigentlich gemacht? Ja, du daddelst irgendwie auf Instagram irgendwie mal 20 Minuten rum. Aber was machst du denn dann? Das ist natürlich auch Arbeitsinstrument. Ja. Und so quatsche ich mir das dann schön, dass es ja Arbeitszeit ist und dass es ja notwendig ist. Und gleichzeitig denke ich mir so, das ist doch eigentlich auch nur eine Ausrede. Ja? Mhm. Also Arbeit muss doch auch irgendwie sein, mit anderen Menschen gemeinsam sich in die Augen zu gucken und Dinge zu gestalten.
Also ich verteufel es nicht so, du machst es ja auch nicht. Ne?
Ja,
ich finde eine Bahn-App super hilfreich.
Ja, das tun wir alle. Ja.
E-Mails auf dem Handy finde ich auch super hilfreich. Ja. Und viel von der Zeit bei mir geht in Podcasts. Also wenn ich dann mal im Auto sitze und so, dann höre ich mir schon Podcasts an zu Themen, die relevant für mich sind. Mhm. Also ich höre nicht irgendwelche komischen Lalala, aber ich höre dann schon relevante Sachen.
Zählen die auch zur Bildschirmzeit?
Ja.
Ach so, okay.
Die fallen
dann fühle ich mich ein bisschen besser.
Genau.
Weil ich höre tatsächlich auch viele da ist das Handy zwar irgendwie liegt im Auto und ist irgendwie schwarz vom Bildschirm, deswegen denke ich, das zählt nicht zur Bildschirmzeit.
Nee, das ist, ich bin deswegen, red's mir deswegen auch schön.
Sehr gut, okay.
Weil also, Podcast gehört zur Bildschirmzeit.
Ja, wir dürfen trotzdem sagen, wir sind trotzdem Opfer und Täter zugleich. Also ich bin es ganz klar, weil ich mich auch nicht stringent genug insgesamt dahin navigiert zu sagen, nee, irgendwie weniger. Also ich bin schon relativ diszipliniert, aber ich schaff's halt nicht, weil ich eben, und da sind wir wieder, ich will trotzdem Teil der Gesellschaft sein. Und Teil der Gesellschaft zu sein bedeutet, sich von diesem Gerät auch ein Stück weit Geisel nehmen zu lassen. Und also ich glaube, solange es in einem einigermaßen aufgeklärten Bewusstsein stattfindet, dass es so ist, ist es auch okay.
Ja.
Und wir alle merken dann irgendwann schon, wenn es zu viel ist.
Ja, also ich habe ja gesagt, ich liebe Technologie. Ich bin ein totaler Tech-Geek und ich bin total fasziniert davon, wie absolut cool wir AI schon einsetzen können in unserem jeden Tag Geschäft und was das für Zeitersparnis bringt und was für eine tolle Effizienzsteigerung bei mir persönlich auch. Und ich finde es ganz toll.
Ich auch.
Und die Balance ist halt wichtig. Und ich will noch einen Satz sagen, weil ich nämlich am Wochenende so schockt war. Da habe ich ein Interview mit einem Neurowissenschaftler gelesen. Ich schick's dir mal weiter, willst du gar nicht lesen.
Ja,
ja. Was das wirklich aber mit unseren Gehirnen macht, und man erforscht das ja erst 15 Jahre.
Klar.
Und es gibt jetzt wirklich große Metastudien von der Harvard Medical School, was das bei Erwachsenen, aber gerade bei unseren Teens und Kindern, die bilden bestimmte Synapsenstrukturen überhaupt nicht mehr aus. Die sind also nicht da. Das heißt, die Absprungbasis für den Abbau, der ja ab 25 Jahren beginnt, ist deutlich geringer, als das bei uns noch war, die ja draußen am Garten oder im Wald. Ich bin im Wald aufgewachsen.
Ja.
Ne? Wenn die Straßenlaternen angingen, musste ich nach Hause.
Ja.
Mehr gab's nicht. Klar. Ich hatte nicht mal eine Uhr. So. Und da war die Absprungbasis, als der Abbau der Gehirnzellen anfing, natürlich eine ganz andere als bei unseren Teens.
Ja, klar.
Die das gar nicht mehr aufbauen, ne?
Also die Neurowissenschaftler zeichnen da ein düsteres Bild. Ich habe irgendwie neulich auch was gelesen, irgendwie bezüglich so Online-Porno, dass irgendwie also ab von 12 bis 16 irgendwie halt unendlich viel diesbezüglich konsumiert wird, einfach niemals Kontakt mit realer Sexualität irgendwie gewesen ist und die jungen Männer dann schon gar keine Erektion mehr bekommen können, weil einfach alles irgendwie völlig überladen ist und was das jetzt für unsere Reproduktion und das Interessante war, es gab noch nicht mal eine Kontrollgruppe. Du konntest niemanden finden, der nicht macht.
Ja,
das heißt, das, was das für unsere Reproduktion nach vorne heißt, das mag ich mir jetzt nicht ausmalen. Aber ich habe diesbezüglich jetzt meinen Schärflein getan mit 3 Kindern und ich hoffe, dass meine 3 Kinder das irgendwie auch einigermaßen hinbekommen und deine auch. Und
wir müssen denen auch ein bisschen vertrauen. Aufs Beste. Ne?
Genau. Mhm. Du hast irgendwas für mich mitgebracht. Es gibt ja auch hier im Forecast das Ritual, dass der Gast eine Thematik mitbringt. Und jetzt hören wir uns mal an, welche du mir mitgebracht hast.
Ich habe dir eine ganz für mich gerade total wichtige Thematik mitgebracht, über die ich jeden Tag nachdenke und die mich emotionalisiert. Und zwar ist das diese ganze innere Haltung der Empörung, die überall in unseren Unternehmen, in der Presse, in der Öffentlichkeit, und ich habe dir das mitgebracht, weil mich das sehr beschäftigt und ich mit dir nochmal ins Gespräch drüber gehen würde, auch da wieder. Und ich mache mal drei Sätze dazu. Warum beschäftigt mich das so? Wir haben ja jetzt den Rechtsruck bei der Europawahl und wir erwarten ja einen Rechtsruck auch jetzt bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Ländern. Und wenn ich dann die Einordnungen und die Analysen sehe, und ich übertrage es auch gleich in unsere Businesswelt gerne, dann ist das immer so, wie kann man nur solche Leute wählen? Solche Leute, wir kommen gleich darauf zurück. Wie kann das überhaupt sein? Und diese Versuche der Einordnung und eine Riesenempörung und vor der Europawahl, jeder hatte irgendeine Kachel von Vote und No AfD. So. Auch da, der Mensch, wir hatten es eben schon davon, die gesamten Erklärungen, warum das so ist, liegt alles auf dem Tisch?
Klar.
Es ist alles psychologisch eindeutig.
Ja.
Wir müssen es nur anwenden, das, was da ist. Und diese Empörung führt ja dazu, dass diese ganzen Mechanismen, ein Beispiel ist zum Beispiel ja dieser der Feind meines Feindes ist mein Freund, ja, Mechanismus.
Genau, ne?
Balancetheorie der Sozialpsychologie, ja, heißt das.
Ja.
Und wer die Balancetheorie einmal verstanden hat, der braucht sich nie wieder fragen, warum solche Mechanismen, wie wir vielleicht in Unternehmen erlebt haben, dass Leute ausgegrenzt werden oder Innovationsthemen gar nicht hochkommen oder jetzt auch in der Presse. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das führt dazu, dass Leute, die jetzt Putin unterstützen vielleicht, oder hier jetzt Maximilian Krah, der ja dafür einen Feind spioniert hat, warum das nicht dazu führt, dass Leute nicht AfD wählen, ist doch klar.
Klar.
Weil der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das ist nicht reflektiert. Ne?
Und da hast du die Antwort ja schon gegeben, es ist nicht reflektiert.
Ja.
Also Empörung bedeutet ja immer, den Standpunkt des anderen nicht nur nicht nachvollziehen zu können oder zu wollen, sondern ihn zu verurteilen.
Genau. Und wir sind immer in der Bewertung.
Ständig sind wir in der Bewertung. Und weil uns dann noch kein besseres Argument einfällt, hacken wir sozusagen sofort drauf und sind dann eben anti. Und das ist einfach der totale Verlust der Warum-Frage.
Absolut.
Ja? Also warum macht Maximilian Krah, was er macht? Warum macht Wladimir Putin, was er macht? Und zu verstehen, was die Menschen insgesamt treibt, ja, und dann vielleicht sogar zu dialogisieren diesbezüglich. Das ist halt eine Fähigkeit, die uns in der Gesellschaft rapide abhanden kommt.
Absolut.
Und die alles in Frage stellt.
Das
also
ist
der
so.
Soziale
die
Frieden.
Die Demokratie bedroht.
Ja, also wir brauchen ja gar nicht mehr. Ja. Der ganze soziale Frieden ist ja schon wirklich höchst brüchig.
Ja.
Ja? Und was ich eben wahrnehme, ist, dass ganz viele Inselchen sich bilden, in denen ganz viel Demokratie und in ganz viel Dialog und ganz viel Zuwendung und ganz viel verstehen wollen ist. Und das im großen ganzen Bild, vor allen Dingen natürlich medial geschürt, weil sich die Empörung deutlich besser verkauft als die Verbundenheit.
Absolut.
Diese ganzen Spaltungstendenzen halt extremen Vorschub bekommen.
Genau. Und vor allem, du hast jetzt gesagt, die Warum-Frage wird ignoriert und nicht gestellt. Stimmt. Und was uns auch verhindert, ist halt eine Lösungssuche, eine Lösungsfindung. Was sind denn Alternativen, ne?
Und genau deswegen, ich bin ja auch so ein heimlicher Endzeit-Fantasierer irgendwie. So heimlich wünsche ich mir den gesellschaftlichen Totalzusammenbruch damit irgendwie irgendwann eine Erkenntnis reift, dass wir irgendwie so nicht weitermachen können. Aber ich habe immer noch ganz viel Vertrauen in den humanen Geist, dass das schafft, sich eben so zu navigieren, dass am Ende Verbundenheit und Verständnis auch für die Position des anderen
und
letztlich da ist.
Zu dem Stichwort würde ich dir gleich das zweite Thema in dem Empörungskontext servieren. Verbundenheit und Verständnis. Ich habe gerade schon gesagt, dass mich in der Presse, aber auch in Unternehmen, in Transformationsprozessen dieses, wie kann man nur solche Leute wählen? Wie kann man nur mit solchen Leuten sich gemein machen? Du hast gerade Verbundenheit und Verständnis gesagt. Und eine sozialpsychologische Theorie ist ja dieser Proximity Bias, also die Theorie der Nähe. Und die ist ja wirklich bahnbrechend gut erforscht. Und ein dieser Ergebnisse ist, dass Menschen, denen du 10-mal in deinem Leben am ähnlichen Ort, Kontext, Situation begegnet bist, die sind irgendwie dein Unbewusst, sind die dein Team.
Na, cool.
Die sind vertraut, die sind verbunden. Egal, ob du die kennst.
Ja,
das kann auch im Café sein. Du gehst jeden Morgen ins gleiche Café.
Ja.
Da siehst du immer, oder alle zwei Tage siehst du am Nebentisch. Irgendwie gehört der oder die dann ins Kontext-Ding rein. So. Und solche Leute im Osten oder in den Dörfern, in den Regionen, in Brandenburg, Thüringen oder Sachsen, sind halt die Mitsingerin im Chor.
Klar.
Das ist die Kita-Erzieherin, das ist mein Nachbar, der die Datscha oder den Kleingarten neben mir seit 30 Jahren hat. Das ist mein Cousin. Das sind nicht solche Leute, das ist
Klar.
Ein Teil deines Kontextes, ne?
Ja, und genau deswegen ist es ja so wichtig, sich auch Kontexte zu schaffen und auch zu pflegen, die einfach divers sind, ja. Also wenn ich jetzt in meinen Freundeskreis und Bekanntenkreis reingucke, das ist so breit, da gibt's Menschen, die tatsächlich aus völlig anderen Lebenskontexten insgesamt kommen, die andere Sprachen sprechen, die andere Hautfarben haben, die andere Glaubensrichtungen haben, die völlig anders politisch insgesamt motiviert sind. Und also das ist für mich irgendwie meine Wahl, ja, mein Sozialleben auch so zu diversifizieren, dass ich gar nicht erst auf die Idee kommen kann, dass sozusagen nur meine unmittelbare Peer Group, also keine Ahnung, ob es Unternehmer sind oder Golfspieler oder sonst irgendwas, meine Wirklichkeit konstituieren. Dass meine Wirklichkeit einfach so breit bleibt, dass ich gar nicht erst in diese Falle komme, in irgendeiner Form zu werten, auszugrenzen oder ähnliches. Was ich natürlich in meinem Unbewussten ich trotzdem tue. Ja, es gibt niemanden, der nicht behaupten kann, dass man sagt, der und der ist doof. Und gleichzeitig schaltet sich immer wieder ein, wenn du das über den sagst, sagst du das automatisch auch über dich selber. Stichwort Projektion.
Ja, ja.
Und solange ich imstande bin, mich durch diesen Prozess permanent bewusst hindurchzuführen, ist mir nicht großartig bange. Und ich glaube, dass wir das als Gesellschaft auch wieder schaffen werden. Ich glaube nur, dass wir einen wirklich harten Bruch brauchen. Also die ganzen Wake-up-Calls, ob es Corona ist, ob es eine Europawahl ist und so weiter, das ist alles nur, das ist inkrementell, das ist viel zu wenig invasiv, als dass es den Einzelnen wirklich betrifft.
Ich gebe dir völlig recht.
Sich selber, also über die eigene Empörung zu empören, da kommt ja noch keiner hin. Ja? Also bislang ist es ja noch bequem und möglich zu sagen, der andere ist doof.
Ja, ja, genau.
Wenn die Russen wirklich da sind und auf uns alle schießen, dann sind wir wieder alle gleich. Oder jetzt die EM ist natürlich eine tolle Möglichkeit, mal wieder ein kollektives Bewusstsein, eine kollektive Einigkeit herzustellen. Ich habe deinen WhatsApp-Status total geliebt, im Sinne von, dass der AfD-Wähler ins Krankenhaus eingeliefert wird, weil halt irgendwie, wer war es, Musiala und keine Ahnung, wer Tore geschossen haben.
Gündogan, genau,
in Rosa, in Trikots. Ich meine ja, was für ein Fest für die Vielfalt. Ja? Und gleichzeitig irgendwie, sobald die EM vorbei ist, gehen sie wieder in ihre Lagerchen. Ja? Also es ist einfach dramatisch, was sich auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene da abspielt.
Und ich glaube, wir müssen alle bewusster mit dieser komischen Empörung, und es ist ja wie so reflexartig, hüpft man ja auf Themen, die man für... Ich meine, klar finden wir alle die AfD doof jetzt hier in diesem Kontext.
Klar,
ne?
Aber
man hüpft dann so reflexartig in sowas rein, und das tun wir ja auch in Unternehmen. Mhm. Wenn irgendein Kollege was Neues vorstellt oder... Da ist eine neue Unit gegründet worden. Es ist ja immer dieses Reflexhafte.
Ja, und deswegen, wir haben ja den Raum zwischen Reiz und Reaktion.
Ja,
wenn du auf den Reflex gehst, ja, dann bist du verloren. Du bist einfach mal kurzzeitig zu denken, mal anzuhalten und zu sagen, nee, warum passiert das und was hat das eventuell mit dem gesamten großen Fortkommen zu tun versus meinem persönlichen Wohlgefühl. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die wir per se aus uns allen, aus uns Menschen permanent herstellen können, aber nicht herstellen, weil eben die Empörung oder das Gegeneinander der einfachere, schnellere Weg ist, bei dem man sich auch nicht mit sich selber ins Präjudiz
so
setzen muss.
Man muss sich halt nicht selber hinterfragen und selber. Aber wir wollen ja die Zukunft gestalten. Wir wollen ja Shape Reality. Ja, wir wollen ja. Und das ist halt die Frage, was machen wir denn da draus, Christian, mit dieser Empörung? Also
das Einzige, was ich dafür tun kann, ist, die Empörung nicht selbst zu haben.
Ja.
Und das ist für mich auch hartes Brot, weil ich einfach so viele Sachen so fürchterlich zum Kotzen finde, dass ich einfach sage, okay, annehmen, also akzeptieren, nicht werten und für mich insgesamt das Beste draus machen. Mich maximal liebevoll verbunden mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und sie nicht wegschieben wollen. Und viel mehr kann ich als Individuum dazu nicht beitragen. Ja, ich kann Bücher schreiben, ich kann Artikel schreiben, ich kann alles Mögliche machen. In welcher Form das beim anderen verfängt, das steht auf einem anderen Blatt.
Ja.
Ich glaube, die Energie, die uns zur Verfügung steht, die können wir im Leben gut dafür einsetzen, eben in Verbundenheit zu kommen und in Verständnis zu kommen mit dem oder dem, das wir nicht verstehen. Also Verständnis für das, was wir nicht verstehen, ist für mich die Friedensformel oder die gesellschaftliche Gelingensformel überhaupt.
Also Sokrates, ich weiß, dass ich nicht.
Ich weiß, dass ich nichts weiß ohnehin, ja. Aber letzten Endes weiß ich, dass das, was in mir ist, also die Liebe ist irgendwie natürlich und der Hass ist letzten Endes konditioniert.
Ja, so ist es.
Und diese Konditionierung zu sehen als Konditionierung und dagegen zu arbeiten mit dem Bewusstsein, das ist für mich im Moment der Weg der Wahl, in dem ich versuche, die Welt als solche besser zu machen.
Ja, ja? Schön.
Aber das große Bild ist ja auch nur...
Schön.
Ist ja letzten Endes nur unser kleines Bild, 8 Milliardenfach. Und wenn wir auf unser kleines Bild schauen und das Beste draus machen, dann ist, glaube ich, allen am allermeisten gedient. Schöner Abschluss für unser Gespräch.
Total, ne? Leider schon.
Was wünschst du dir, was wünsche ich mir?
Was ich mir wünsche?
Was wünschst du mir, was wünsche ich dir?
Oh, Ich wünsche dir Frieden mit dem Stichwort Projektionsfläche. Mhm. Ich wünsche dir ganz viel Frieden und eine gute Balance damit. Mhm. Inneren Frieden, aber einen echten Frieden damit, das zu sein und vielleicht auch ein bisschen in die Balance zu kommen damit.
Ja, gefühlt fühle ich mich da ganz gut auf dem Weg und ich wünsche dir als Techie, dass du deine Verbundenheit zu dir als Mensch und die große Navigationskraft, die du, glaube ich, hast, in der Polarität zwischen Techie und Human Being nicht verlierst und dich weiterhin einfach gut auf dem Weg navigierst, wissend, dass es eben ein Weg ist und dass er dich nie zu einem vollständigen Ziel führen wird, sondern immer Weg bleibt. Und dieses Thema Weg gleich Ziel ist, glaube ich, auch ein guter Abbinder für uns alle, weil wir tatsächlich in Zeiten leben, in denen, keine Ahnung, kein Mensch wirklich weiß, wo das Ziel ist und wie das Ziel insgesamt aussieht, ob es Demokratierettung ist oder die humane Einführung von KI. Die Umbrüche sind so massiv, dass wir uns allen nur einfach maximale Gelassenheit und maximale Gnade wünschen können in der Navigation unserer jeweiligen Lebenswege. Und insofern freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge. Und danke dir, dass du heute unser Gast gewesen bist, liebe Christina.
Ich danke euch für die Einladung.
Bis bald. Es ist eine große Freude, dich hier immer im Büro fast auf Tagesbasis zu sehen.
Mega. Alles Gute. Gleich.
Dankeschön.